Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Zu hören auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube und oben auf unseren Artikelseiten auf jeder Seite von rollingstone.de. Was ihr gerade gehört habt, war der Song Bad Moon Rising von Creedence Clearwater Revival. Ein Song, den wir natürlich nicht zufällig ausgewählt haben, sondern mit voller Absicht. Wir sprechen heute über An American Werewolf in London. Einer der wenigen Filme der 70er, 80er und 90er Jahre, der gar keinen deutschen Titel zum Glück bekommen hat, sondern auch bei uns tatsächlich so anlief. Einige haben ihn abgekürzt als American Werewolf. Er heißt aber auch American Werewolf in London hier. Und das ist natürlich ein Wortspiel, das wahrscheinlich mit dem Amerikaner in Paris auch zu tun hat, den man damals übersetzt hat. American Werewolf, den hat man nicht übersetzt. Für mich war dieser Film sehr prägend. Ich habe ihn als Kind gesehen, zwar nicht. Ich hätte ihn wahrscheinlich sehen können mit 6, altersmäßig. Ich bin ja 75 geboren. Habe ihn ein bisschen später gesehen, wurde aber doch schwer traumatisiert durch diesen Film, was mich nicht davon abgehalten hat, ihn großartig zu finden. 81 war ja, Arne und ich haben darüber schon mal gesprochen, ein sehr großes Werwolf-Jahr. Es gab Wolfen, es gab The Howling, das Tier von Joe Dante und eben diesen besten Werwolf-Film des Jahres von John Landis, eben der American Werewolf in London. Er hat verschiedene Szenen, die mich wirklich sehr, sehr traumatisiert haben. Also viele würden wahrscheinlich auf die Szene rekurrieren, in der die Nazi-Monster die Familie von David Norton überfallen. Für mich war es so ein Jumpscare, der in den Traumsequenzen stattfindet, nämlich als David durch den Wald rennt, er wurde da quasi schon gebissen, also David Norton durch den Wald rennt, er wurde da quasi schon gebissen und sieht sich dann selber in so einem Krankenhausbett liegen und reißt dann auf einmal so die Augen auf und guckt Jenny Agutter dann so an und man hat, sieht dann irgendwie dieses Wolfsgebiss und diese gelben wölfischen Augen. Völlig unvermittelt, ein klassischer Jumpscare, wie man ihn kennt, der mich völlig fertig gemacht hat. Ich habe mich also jahrelang gar nicht getraut, diesen Film zu gucken aufgrund dieser Szene oder immer dann, wenn die gekommen ist, habe ich dann irgendwie die Augen zugemacht. Was natürlich so ein bisschen trickreich ist, weil der Film auch als Komödie funktioniert. Es gibt einfach wenige Filme in dieser Zeit überhaupt, die so ausgewogen sind als Horror- und Komödienfilm wie dieser Film. Man wird praktisch von einer Sekunde in die anderen da so hineingerissen. Ich hatte praktisch überhaupt keine Wahl.
Aber das Komödienhafte ist ja doch etwas naiv. Wie so oft bei Landis wirkt es ein wenig albern oder es wirkt aus der Distanz jedenfalls albern. Früher war man möglicherweise verängstigt. Ich war etwas älter, habe den Film aber überhaupt erst später gesehen. Was man aber sehen konnte, waren diese Verwandlungsszenen. Es gibt hier eine spektakuläre Verwandlung, da wird sozusagen minutiös gezeigt, wie Norton sich in den Werwolf verwandelt.
Die sogar auf dem Cover zu sehen war. Ja, ne? Also die Halfter, man sah nicht den fertigen Wolf, aber man sah den vorgeschobenen Kieferwolf.
Ja, genau. Der Kiefer, aber hier sieht man auch, wie die Gliedmaßen sich verlängern, wie der Mann der auseinandergerissen wird, wie er auseinandergezerrt wird, wie die nicht nur die Finger sich verlängern, sondern auch die Beine, wie die ganze Struktur sich verändert. Und es ist eben kein aufrecht laufender Mensch-Wolf, sondern es ist ein auf vier Beinen laufender Wolf. Das hat erklärt Landis in den hier sehr ausführlichen
Dokumentationen. Es war kein Man in a Suit. Genau, entschuldige bitte, dass ich da auch noch. Es war kein Man in a Suit, wie man den bei Das Tier, bei Joe Dante noch gesehen hat oder bei allen anderen Filmen. Es war tatsächlich ein Wolf auf vier Beinen, so wie er auch gehört. Man hat ihn zwar nicht wirklich rennen sehen, weil es effektemäßig nicht wirklich gelingen konnte. Das hat ja irgendwie Brian Johnson der Effekte, man von der endlichen Geschichte auch erzählt, man kann Werwölfe nicht auf allen Vieren, wenn man nicht den Man in the Suit nimmt, als beim Rennen zeigen. Aber da hat man ihn zumindest stehend gezeigt und zu helfen. Ja. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Und man sieht dann doch ein Wolf und eben nicht Norton, aber in der Verwandlung sieht man durchaus die allmähliche Behaarung und wie es den Mann schier zerreißt und wie er zu einem anderen wird. Das war damals natürlich mit den Special Effects schwer zu machen. Das ist hier gut gemacht. Das Blut, das immer sehr hell ist, also vor allem der schon verstorbene Freund von Griffin Dunn gespielt, mit dem er im schottischen Hochland leider in eine Taverne eingekehrt ist und dann durchs Moor gegangen ist, wo sie angefallen werden von dem Werwolf. Also diese arge Maskierung ist nicht sehr gelungen. Also man sieht Will Griffin dann sozusagen als im Traum oder als in einem Paralleluniversum oder als jemand, der nur seinem Freund noch erscheint. Und das Gesicht ist halb zerfleischt. Und
sieht später
Hals,
schlimmer. Ja. Also man sieht später schon mechanischer aus, das stimmt.
Das ist dann, ja, später verwest er dann sozusagen bei eben nicht mehr lebendigem Leib und wird immer grüner im Gesicht. Und also das ist eine scheußliche Jahrmarkts-Gag. Und er rät seinem Freund, sich rechtzeitig umzubringen, weil er sonst Menschen umbringt. Unter anderem und vor allem wahrscheinlich dann die Krankenschwester, die ihn pflegt, mit der er dann befreundet ist. Es hat hier weniger Slapstick und so komödiantische Momente, gibt dann dazu einige Komik, aber eigentlich ist es eine romantische Komödie, weil sie allmählich merkt, dass es sich bei ihm um jemanden handelt, also um einen Gestaltenwandler sozusagen, und dass da etwas Böses dreut. Und sie kann ihm nicht helfen. Ne? Und
ja, sie glaubt, also es ist ja ihr Stationschef, der ja eher an sie glaubt. Das Interessante, fand ich, war halt, wie das Verhältnis zwischen Engländern und Amerikanern da dargestellt wird. Es gibt ja auch einen Gastauftritt von Frank Oz, dem Muppet-Meister und Yoda-Animator aus das Imperium schlägt zurück. Der spielt diesen amerikanischen Botschafter, der ganz früh am Krankenhausbett steht bei David Norton.
Ja.
Er ist übrigens auch das einzige, muss man sagen, das einzige Arschloch des Films, weil er sozusagen nur seine Interessen durchsetzen will und sagt, ist ja alles halb so wild und ich besuche sie halt wie pro forma, sie haben überlebt, sind Amerikaner, ja. Aber eigentlich spielt er ja eher einen Unsympathen, den einzigen Unsympathen des Films. Und wenn man, glaube ich, irgendwie Landis, was du gesagt hast, so ein bisschen diese Albernheit oder den etwas schlechten Humor vorwerfen will, dann ist es natürlich der Kontrast zwischen Amerikanern und Engländern. Also mal davon abgesehen, dass es natürlich der Original-Werwolf des Films eben nicht ein Amerikaner ist, sondern ein Engländer, der in Morden lebt, davon mal ganz abgesehen, der Amerikaner, David, der infiziert sich ja, er ist nicht der originäre Werwolf, gibt es halt so Szenen zwischen den Londonern und den Amerikanern, die wahrscheinlich für Amerikaner total lustig gewesen sein müssen, aber für London halt auch nur Dokumente des totalen Klischees gewesen sind. Also gibt diese Piccadilly Circus Szenen, dann würde man in New York, hätte man natürlich den Times Square genommen. Dann gibt es irgendwie diese Punks in der U-Bahn. Ich glaube, die Amerikaner haben gedacht, ja, 77 war ja irgendwie England irgendwie das Punk-Jahr, dann sagen wir mal irgendwie 81 Punks in der Londoner U-Bahn. Da haben sie ein Reiseführer-Klischee mit abgegriffen. Und natürlich diese eine Szene, die ich allerdings auch ganz lustig fand, als David und Jenny Agutter da in diesem Geschäft an dieser Kasse stehen. Und Landis hat da, glaube ich, nicht ohne Grund im Hintergrund einen Migranten mit Turban gezeigt und an der Kasse entweder eine indische Frau oder eine pakistanische Frau, die sehr langsam einen Betrag eintippt in der Kasse.
Ja.
Der wird natürlich auch auf den typischen Migrantengruppen Londons drauf rumgeritten, also sprich Pakistanis und Inder.
Ja.
Und so wie man was Humoristisches als Amerikaner über diese Leute machen kann.
Ja, Norton sagt in dieser Szene, das ist ganz am Anfang, also die gehen dann nach Hause zu Egerton, zu der Krankenschwester, wohnt übrigens sehr kommod, was man zunächst gar nicht ahnt, in einem Altbau. Aber auf dem Weg dahin möchte sie noch etwas einkaufen und Norton sagt, es ist ja ganz schön teuer hier. Also ist so ein kleiner, eigentlich in Deutschland hätte man gesagt, Tante-Emma-Laden an der Ecke. Und also kaum ein Supermarkt, aber er sagt, ganz schön teuer. Und das weiß man natürlich, wenn man den Pfund umtauscht, dann hat man nichts mehr und wie hoch die Lebensmittel, andere Preise in London sind. Also es gibt kleine Seitenhiebe, aber das Britische wird, beim Arzt wird es wohl gezeigt, aber es gibt wenig andere Figuren, die überhaupt da von Bedeutung sind. Piccadilly ist von großer Bedeutung, das Kino, das ein Sexkino ist, ein Pornofilm, schlägt sich dann in dieses Kino. Und Landis sagt dazu, als er in den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahre zum ersten Mal in England war, wurden in diesen kleinen Kinos abseits des Piccadilly Komödien gezeigt, aber vor allem Cartoons, und er liebte Cartoons und Filme, die man nirgendwo sehen konnte, gab natürlich noch kein Video und so weiter, und er hat sich damals, da war er 22 Jahre alt, hatte die ersten Aufträge in Europa und hat diese Cartoons, durchaus auch amerikanische, gesehen. Nach einigen Jahren, als er dann wiederkam, 1980 zu den Dreharbeiten von Werewolf, waren das alles Pornokinos und mit englischen Pornofilmen, die Besonderheiten hatten, irgendwie Strip Down Your Panties und so komödiantisch angelegt. Und dann sagt er, das war alles sehr komisch, aber ich dachte, ich müsste jetzt so einen Film kaufen, um die Ausschnitte zu zeigen. Und das hat er nicht gemacht, sondern er hat kleine Szenen eines fiktiven Pornofilms gedreht und die aber authentisch wirken und man sieht also mindestens drei Spielszenen aus diesem Pornofilm. Es sind blanke Brüste, aber es hat so ein Burlesker.
Also er muss sich keine Handlung dafür überlegen, sondern er muss ja, es ist praktisch kein Porno mit einer Spielfilmhandlung,
nein,
ne? Einfach also, nur Szenen nach.
Nein, das ist aber ein Burlesker Slapstick und man kann sich vorstellen, oder man muss sagen, Sexfilm ist eher Sexfilm als Pornografie. So, aber auch damals gewagt und das bedeutete natürlich, dass man unterhalb von 16 den Film in Deutschland sowieso nicht sehen konnte.
Das hat er gut gemacht.
Das hat ihm großen Spaß gemacht. Ich würde sogar sagen, das ist fast das Gelungenste des Films, ne? Diese Nachinszenierung.
Ja, mir war das vor allen Dingen gar nicht klar,
dass das kein original Sexfilms.
Dokument war.
Ja, ja, das erklärt er in zwei, drei langen Interviews im Bonus hier. Das ist eine große Box übrigens. Mit vielen Dokumentationen, Rückblicken. Landis spricht sehr ausführlich, sehr gewählt und lustig, unter anderem mit einem amerikanischen Filmemacher. Und er erklärt, dass er britische Komödien, also die Ealing-Komödien, aber vor allem auch die britischen Horrorfilme mit Vincent Price und so weiter, immer geliebt.
Man darf nicht vergessen, es war ja auch sein erster Horrorfilm überhaupt. Der hat ja vorher die Blues Brothers gemacht und das Kentucky Fried Chicken Film und so weiter. Das war sein erster Eintritt. Danach hat er mit Twilight Zone eine Twilight Zone Episode für den Kinofilm gedreht, die nicht so überzeugend gewesen ist. Aber man muss sich nochmal überlegen, wie gut er dieses Monster überhaupt inszeniert hat. Also zunächst einmal ist es ja so, also was bei diesem Film leider, man hat das oft auch bei Vampir- und bei Zombie-Filmen leider auch, die Protagonisten des Films selber sind sich über die jeweiligen Gesetze des Monsters überhaupt nicht im Klaren. Es wird ihnen gesagt, hütet euch vor dem Mond, als sie in den Mooren unterwegs sind. Sie verstehen das nicht. Da hätte ich natürlich als Werwolf-Experte sofort gewusst, es kann sich nur um diesen Lykanthropen handeln, ist denen aber irgendwie nicht klar. Also in diesen Genre-Filmen sind die Monstergesetze, das ist irgendwie leider auch ein ungeschriebenes Gesetz, allen, die sich darin bewegen, leider nicht bekannt. Man darf ja auch nicht vergessen, ihnen wird geraten, hütet, also bleibt auf der Straße, geht nicht ins Moor. Im Grunde genommen will der Werwolf ja nur sein Revier beschützen. Er ist eigentlich gar kein Angriffstier. Die Leute, die in den Kneipen abhängen, die können da drin ja auch irgendwie abhängen. Das ist ja auch so ein bisschen für ihn als Parodie auf den Hillbilly gemacht, dass alle sofort stumm werden, sobald die Touristen da in die Kneipe hineinkommen. Im Grunde genommen will dieser Werwolf ja auch nur seine Ruhe haben. Landis hat das, finde ich, super gemacht. Und diese, die wahrscheinlich bekannteste, vielleicht die bekannteste Szene des Films, neben den Zombie-Nazis, die Familie dann in diesem Traum im Traum, es ist ja auch einer der ersten Filme, der einen Traum im Traum gemacht hat, weil ja Alex, die Krankenschwester, die Gardinen aufmacht und sofort angegriffen wird. Das war damals auch revolutionär. Ich glaube, nur jemand wie John Landis hätte auf die Idee kommen können, dieses Tube-System der U-Bahn so darzustellen, wie es dann dort gezeigt wurde, so als Irrgarten. Ich glaube, das ist so eine gute fremdländische Perspektive auf das, was den Londonern vielleicht selber gar nicht mehr eingefallen wäre, wie es davor und danach eigentlich überhaupt nicht mehr gesehen haben. Und ich finde einfach diese eine Einstellung wirklich grandios, als der verfolgte Regenschirmbrite auf der Rolltreppe liegt und man nur so die Vorderbeine des Tieres am unteren Bildrand hineinkommen sieht. Das ist einfach mit den bescheidenen Mitteln, die Rick Baker und John Landis hatten, nämlich nicht das gesamte Tier beim Rennen zeigen zu können, weil es technisch nicht möglich ist, das zu zeigen ist toll. Und ich erinnere daran, was so gerade so traumatische Jumpscares oder Bilder angeht. Es gibt so eine Band, die ich niemals hören würde, weil das, glaube ich, so grufti Musik ist oder irgendwie Gothic. Die heißt Yalework. Also das ist rückwärts geschrieben Crawley. Also erst so von Aleister Crowley, dem Satanisten, und die hat zwei Cover gemacht, die einfach gute Momente eingefangen haben. Also einmal das Gesicht von Captain Howdy aus dem Exorzisten, was ich sehr gruselig finde. Und eben diese Einstellung, Arne, vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, als der fertige Werwolf, also nach der ersten Versammlung, Verwandlung, seine Augen aufmacht. Und dann sieht man nur dieses noch haarlose, schwitzende Gesicht und darin diese schlitzigen Augen in einer 1-Sekunden-Blink-and-You-Miss-It-Einstellung. Das haben die auch als Cover genommen. Also es gibt so viele prägnante Bilder dieses Films, die sich einem, wenn man es im richtigen Alter guckt, auf die Netzhaut bringen.
Und du hast die Songs gehört später?
Nö, die Band haben mich nie interessiert. Nee.
Das ist irgendwie aber so also man sieht, dass es
die Covers sind super. Single
ja, ja. Covers gibt, denn ja. Die Band kennt man nicht. Nö. Aber natürlich wird Bad Moon Rising von und sehr ausführlich von Creedence Clearwater da gespielt, denn das ist ja genau das Thema. Ja, die Einstellung in der U-Bahn, in der U-Bahn-Unterführung, also die Verfolgung dieses Briten, das ist der sozusagen etatmäßige Brite mit Regenmantel, Regenschirm. Es kommt keine Bahn, es steht niemand auf dem Bahnsteig, es muss sehr spät oder früh sein, es ist niemand zu sehen und er hört aber das Tapern, das Tapsen, er hört das Fauchen oder das Atmen hinter sich und man sieht den Wolf nicht und die lange Kamerafahrt durch die Gänge, das ist tatsächlich fantastisch gelöst. Und dann kommt die lange, lange Rolltreppe und man weiß, er wird nicht entkommen und er wird dann überwältigt, aber eben das sieht man nicht, man sieht kein Zerfleischen und so weiter, sondern nur die Vordertatzen des Werwolfs. Wir wissen ja, was passieren wird. Wir wissen ja, dass er um die Ecke kommt. Übrigens gibt es von Warren Zevon den Film Werewolves of London, was aber wiederum auf frühere Motive zurückgeht. Ich glaube, es gab einen amerikanischen Film, es gab Werewolf-Motive, auch das wird in einer Dokumentation in dieser Werewolf-Box erläutert. Es gab viele amerikanische Filme, Bela Lugosi in den 30er Jahren, auch mit
Oliver Reed hat auch einen gemacht, ne?
Oliver Reed später. In den 60ern, ja, genau, ne? Später. Also,
das sah aus wie eine Perserkatze da in dem Film.
Ja, es gab immer wieder auch britische Variationen, aber es gab auch B-Movie-Variation Boris Karloff und Bela Lugosi in den 30er Jahren und da ging der Wolfsmensch aufrecht. Und aber auch dieses Motiv, dass der Werwolf nach London kommt, was eben in dem Song von Warren Zevon war ein großer Hit, später auch bei Martin Scorsese in, ich glaube, Die Farbe des Geldes eingesetzt, Werewolves of London. Und bei Warren Zevon geht er auch mit seiner haarigen Hand in Kent umher und fragt nach der Speisekarte, nach dem Menü. So. Und ich glaube, dass Landis sich natürlich auf die alten Gruselfilme bezieht, aber auch auf den Song von Warren Zevon, der nämlich 1978 auf einer Platte erschienen ist.
Ich muss den Werwolf nochmal in Schutz nehmen. Also er greift zwar die Menschen an und unterscheidet ja auch zwischen Freundin und Opfern, denen es irgendwie gerecht tut, irgendwie gefressen zu werden, nicht. Er würde am Ende ja auch die Krankenschwester Alex ja anspringen, aber David wacht ja nackt auf in einem Tierkäfig, in einem Wolfskäfig. Das heißt, diese Tiere, also seine Fastartgenossen, hätte er nicht getötet. Es geht ihm also anscheinend wirklich nur darum, dass ein verfolgtes Tier ist, das seine Ruhe haben will. Es gibt da so eine etwas unangenehm anzusehende Szene, in der nackte David von so einem Kind die Ballons klauen will, was natürlich sehr unangenehme Assoziationen halt irgendwie weckt, gerade was Missbrauch angeht und so weiter. Das wird auch nicht so richtig gut gelöst. Vielleicht konnte man das damals noch machen, weil man denkt, irgendwie der Humor steht irgendwie bei allem. Das war so eine Szene, die mir eher so unangenehm aufgestoßen ist.
Ja, ist ja auch gar nicht so humorig, so recht versteht man es nicht. Also es ist natürlich wahrscheinlich, bei Landis kann man davon ausgehen, dass er M, eine Stadt sucht, einen Mörder von Fritz Lang kannte. Und da ist es Peter Lorre, der zum Spielplatz geht und mit dem Ballon ein Mädchen lockt. Also das könnte ein Zitat sein. Beim Sehen, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, diese Konnotation. Ich dachte, was soll das mit dem bunten Ballons? Also wahrscheinlich will er seine Blöße bedecken mit den Ballons. Also ist etwas unmotiviert.
Könnte dann steht er ja auch so Schlange da.
Zitat sein.
Ja. Steht auch so doof. Ja. Also das Queuing der Engländer wird dann auch noch mal so aufgegriffen, als er dann irgendwie diesen Rock dann irgendwie, dieses Kleid dieser älteren Dame auf der Parkbank dann irgendwie klaut. Da wird also sozusagen jedes Reiseführer-Berichtchen da irgendwie mit reingegriffen.
Ja, er stiehlt dann so eine eine Kostümjacke oder so eine Winterjacke mit so einem Pelzkragen, glaube ich, und geht damit dann durch die Stadt und steht dann natürlich mit nackten Beinen und barfuß einmal in der Reihe und wird natürlich von den vor und hinter ihm stehenden Briten aber eben auch gar nicht weder angesprochen, noch wird er angefeindet, sondern sie schauen mit stiff upper lip, was dieser Vogel da soll. Aber da man vorher schon die übrigens sehr bunt und harmlos und natürlich große Kaugummis kauenden Punks in der U-Bahn gesehen hat, wundert einen da nichts. Aber so, es ist sozusagen die Umwelt vollkommen arglos und lächerlich dargestellt und der Werwolf selbst ist ja naiv, der ist ja über sich selbst nicht informiert, der weiß nicht, was ihm passiert und er erinnert sich auch nicht daran. Er hat einfach Hunger. Er hat als Mensch keinen Hunger oder möchte nicht das essen, was ihm serviert wird, sondern er hat einen anderen Fleischeshunger. Und wenn der gestillt ist, ist er der fröhlichste Mensch und viril und freut sich des Lebens.
Ja.
Und obwohl er von Griffin Dunn, seinem Freund, gewarnt wurde, verbindet er das nicht damit, dass er wahrscheinlich, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, ne? Dass er das nicht überleben wird. Aber so, wenn
ich wusste gar nicht, dass es zwei Tage hintereinander Vollmond geben kann. Er hat ja irgendwie, er greift ja an zwei verschiedenen Tagen an. Ja, Tageszeitexperte. Ich dachte, es gibt immer nur einen Tag im Monat, in dem der Werwolf angreifen kann. Aber er greift ja an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.
Ja, der Mond nimmt dann natürlich langsam wieder ab, ja. Aber das gilt wahrscheinlich noch als Vollmond. Aber nun, wissenschaftlich wird man das nicht ergründen. Landis hat am Ende gesagt, naja, mancher Werwolf-Fan oder mancher Experte und mancher Horror, aber auch wahrscheinlich diejenigen, die sich ein Happy End sozusagen wünschten für dieses Pärchen und die glaubten, er könnte möglicherweise geheilt werden. Diese Menschen seien enttäuscht gewesen von dem Ende.
Ja, so, endet das abrupt. Geht ja nicht anders. Ja. Das abrupte Ende, das ist eine Schwachstelle, aber gar nicht, weil er stirbt, sondern weil diese, ich weiß nicht, welcher Song am Ende gespielt wird, diese Rock'n'Roll-Stimmung, positive Rock'n'Roll-Stimmung am Ende gebracht wird, indem er erschossen wurde, als wäre das eine gerechte Strafe, die David Norton da erfährt. Das ist natürlich Quatsch. Das ist eine total mitleiderregende Figur. Mich hat das als Kind auch gestört, dass er stirbt, aber es gibt halt überhaupt keine andere Möglichkeit. Vielleicht auch das ein Problem des Werwolf-Genres, dass es immer die positive Hauptfigur in der Regel gewesen ist, also der Held, der Protagonist, der gleichzeitig auch Werwolf war. Das unterscheidet ihn ja vom Vampirfilm, vom Mumienfilm, vom Zombiefilm, dass dort wirklich Dracula der Antagonist ist und es immer mindestens eine positive Figur gibt, die wie Van Helsing genauso prominent ist und dem entgegensteht. Das sei das Drama des Werwolf-Genres an sich, dass du da immer die Hauptfigur hast, die selber die Krankheit hat und am Ende dann sterben muss. Geht ja nicht anders.
Und der Junge oder der junge Mann, ist vielleicht wie alt, 18 Jahre, vielleicht 19, kommt von der Highschool, der kehrt in seinen Körper zurück. Also der erlangt diesen sozusagen unschuldigen, unbehaarten Körper zurück. Auch da ist das Blut, glaube ich, etwas zu hell und sieht nicht realistisch aus. Also heute wirkt der Film so surrealistisch, so wie beabsichtigt bei Argento oder so. Das war damals offenbar nicht besser zu machen. Und man sagte ja früher immer, das ist Tomatenketchup drauf, das war noch 1981. Also, aber dennoch...
Verwandlung, ganz kurz, also das unterscheidet ihn wirklich sehr positiv von Dantes Tier aus demselben Jahr. Man sagt ja immer, je schwieriger Spezialeffekte sind, desto eher lässt man etwas im Regen oder im Dunkeln stattfinden. Das ist hier nicht der Fall. Also die Verwandlung wird finster Folgen statt, aber in einem hellen Zimmer. Das ist bei The Howling, ist das zum Beispiel komplett anders. Also es wird praktisch versucht, alle Register zu ziehen, was die Darstellung... Also es wird wirklich alles gezeigt und nichts versteckt, was wirklich geht. Ich finde ja zum Beispiel auch, dass der halb verwandelte Werwolf oder dreiviertel verwandelte Werwolf, wie er auf der VHS-Hülle zu sehen war, sogar noch besser aussieht als dieses eher kuschelige, plüschige Wolfstier mit diesem leichten Graustich.
Mhm. Ja, also man muss sagen, wenige Jahre später hat Jeff Goldblum in der Fliege noch bessere Arbeit geleistet, vielmehr David Cronenberg, auch ein paar Jahre später.
Chris Wallace, aber
Cronenberg hat damals auch schon Filme gedreht. Der Schrecken bei Cronenberg ist größer, aber natürlich ist Landis Humor einzigartig. Er sagt auch in diesen Interviews, er liebt sowieso alle Filme. Also er liebt deutsche Filme, er liebt italienische Filme, englische Filme, aber die englischen ganz besonders. Und dann zählt er also alles auf von Cartoons über die Ealing-Komödien, über Hammer-Horrorfilme, die übrigens Martin Scorsese auch liebt. Kap der Angst ist eine Hommage an Hammer-Horror. Und Landis kennt das alles. Also der war schon, hat in den 70er Jahren in Europa schon Filme gedreht, in Jugoslawien, ist als 22-Jähriger ohne Geld als Regieassistent herumgereist und kehrte jetzt, er ist 34 Jahre alt, mit Blues Brothers, mit Fried Chicken, kehrte nach England zurück und war ein ganz berühmter Regisseur. Und man sieht ihn auch bei den Dreharbeiten, wie er bärtig, ein ganz junger Mann. Das Drehbuch hat er tatsächlich 1969 schon geschrieben, als er zum ersten Mal nach Europa kam und hat das sozusagen während der Überfahrt oder als er dann in Jugoslawien Regieassistent war, da hat er das hingeschmiert und er sagt, er hat nichts geändert seit 1969, über ein Jahrzehnt hat er das beibehalten. Deshalb auch die Penhaler-Witze am Anfang zwischen Griffin Dunn und
das Backpacking, ja. Also die Exotik Englands. Also normalerweise würde man ja denken, wenn man zum Beispiel als Deutscher auf Tour geht, irgendwie in den 60ern, dann würde man wahrscheinlich nach Griechenland und Italien gehen. Für ihn muss es ja irgendwie in London oder in Mooren da irgendwie schon so exotisch gewesen sein, dass ihn das so geprägt hat, dass dann 12 Jahre später noch zu verfilmen. Es ist halt, er hat schon eine ziemliche Strecke gehabt in den 80ern. Er hat ja irgendwie nach dem American Birth dann gleich den Glücksritter gemacht, der auch gut ist. Prinz aus Zamunda, über dessen zweiten Teil wir auch noch sprechen werden, wenn er denn im Dezember auf Prime kommt. Erst ab den 90ern wurde es ja still um ihn. Ich habe mal gerade nachgedacht, er hat der Twilight Zone gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, welche Episode, doch das ist die mit Vic Morrow, dem Schauspieler, der bei den Dreharbeiten von einem umstürzenden Hubschrauber-Rotorblatt geköpft wurde. Er hat die Episode gedreht, in der ein, glaube ich, rassistischer, die Hörer wissen es besser als ich, in der ein rassistischer oder faschistischer Mann dadurch bestraft wird, dass er in diejenigen historischen Szenarien zurückgeworfen wird, in der die Faschisten geherrscht haben und er selber in die Opferrolle einnimmt. Das war ein bisschen erhobener Zeigefingermäßig, wahrscheinlich auch die schwächste der 4 Episoden. Das hat er, glaube ich, direkt nach dem Werwolf gemacht, glaube ich.
Hat er noch Twilight Zone gedreht, auch erstaunlich, denn der war einer der erfolgreichsten Regisseure überhaupt. Ja. Stand jedes Budget zur Verfügung.
Ja, also er hat eine von 4 Episoden gemacht, Spielberg hat eine gemacht, George Miller hat die beste gemacht.
Dann das erklärt, warum er mitgemacht hat. Ja. Also waren er die größten Regisseure.
Ja, Joe Dante hat auch, also jeder hatte irgendwie seine Teile drin eingebaut. Die von George Miller, die kennst du auch, das ist die, in der John Lithgow im Flugzeug, auf dem Flugzeugflügel so ein Mitflieger sieht, so ein Monster, aber er ist der Einzige, der das sieht. Das ist das Remake einer Twilight Zone-Episode mit William Shatner, glaube ich, aus den 50ern.
Mhm. Das ist auch hochinteressant, das hätte hier noch beigegeben werden können. Aber die Extras sind wunderbar und nicht nur für Cineasten interessant, sondern wer etwas über das Filmemachen erfahren will, über die Reminiszenzen, über Werwölfe übrigens, über Horrorfilme, über englische Komödien und wer einen inspirierten Sprecher hören will, John Landis hier, ein wunderbarer Filmerklärer, der alles parat hat. Man möchte einen ganzen Interviewband, gibt ja so Gesprächsbände, Regisseure über Regisseure, Arne, oder Lynch on Lynch.
Wir haben was vergessen. Mhm. Das Wichtigste haben wir vergessen zu John Landis. Das fällt mir jetzt erst ein. Er hat noch einen Werwolf-Film gedreht.
Oh, welchen?
Einen kurzen Film. Mhm. Ich sage nur Stichwort MTV.
Ah, richtig. Ja,
das sah aber doof aus,
das
der
haben Wolf. Wir tatsächlich vergessen. Ja,
der Wolf sah doof aus.
Das es haben war wir kein tatsächlich Wolf. Vergessen. Ja, er spricht Thriller. Hat er 2 Jahre später gedreht. Michael Jackson liebte den Film. Also liebt American Werewolf, hat sich an Landis gewandt und Landis dachte, na ja, also 4 Minuten Video, ne, mache ich nicht. Und dann hat er Jackson vorgeschlagen, aber wenn wir einen Kurzfilm machen, die 13 Minuten ist der Film am Ende lang geworden. Und Jackson war begeistert. Ja. Und er Landis schildert hier im Gespräch mit einem amerikanischen Filmemacher in einer Reihe, in der Filmemacher befragt hat, schildert er ausführlich, wie Michael Jackson agiert hat. Ne? Und dass der Mann ein ganz, ganz leiser, wie man das kennt, ein piepsiger, fast unscheinbarer Mann war. Und dann aber der Moment, da er loslegte in dieser roten Lederjacke. Und er erinnert sich sogar noch, ich glaube, das Interview ist von 2010 und 2 Jahre nach Jacksons Tod. Und Landis sagt, die Verwandlung, also nicht die Verwandlung in einen Zombie, sondern Jacksons Verwandlung in einen Tänzer, wenn der auf der Bühne stand, wenn gesagt wurde Action. Das hat er noch bei Is This It, also bei dem, was übrig geblieben ist am Ende.
Also das war wirklich beeindruckend. Also das war mit die beste Choreo überhaupt, die ich jemals gesehen habe in einem Thriller-Video, als er dann zum Zombie wird. Ich finde die Verwandlung zum Werwolf, das ist nix. Das ist wieder ein Man in a Suit, noch nicht mal ein Man in a Suit, das ist ein Man with a Mask. Also es ist irgendwie der Michael Jackson mit seiner College-Jacke, der einfach nur so eine Jahrmarkts-Maske dann aufsetzt, die überhaupt nicht glaubwürdig ist. Ich weiß nicht, warum er ausgerechnet das gemacht hat, weil er sich abgrenzen wollte von dem American Werewolf. Aber das Making of the Thriller ist ja fast genauso berühmt wie das Video selber. Man sieht Michael Jackson mit seiner Tänzerin, wie er der Mickey Mouse Pullover in diesem Tanzstudio seine ersten Bewegungen dann einstellt. Erstaunlicherweise ist es ein Film, in dem die Zombies sehr, sehr viel besser aussehen als der Werwolf. Also er hat wirklich sehr gruselig anzusehende Zombies gemacht. Also John Landis hat das da noch nicht verlernt und er hat ja auch gar gewusst, dass in den frühen 80ern das Horrorgenre ja sowieso irgendwie im Aufwind war und hat das da irgendwie mit gut abgegriffen. Also ich möchte jetzt nicht despektierlich über Verstorbenen klingen, aber ich fand, dass Michael Jackson als Zombie auch ein bisschen aussah wie Costa Cordalis. Leben ja beide nicht mehr, es tut mir leid, wollte niemand damit jetzt kränken, aber das ist halt irgendwie, ich fand das da wirklich
der sehr Amerikaner wird es nicht erkannt haben, nee, der konnte diesen Vergleich nicht ziehen. Ja. Also das einiges daran war schlecht gemacht, dennoch 1983 oder war es schon 84? Ja, 83.
Video kam 84, wurde ja 83 gedreht.
Ja, das wurde mit einem Bann belegt in Deutschland. Ich kann mich genau daran erinnern, dass schon darüber gesprochen wurde, bevor das Video da war, und dann hieß es, oh, das kann man, also MTV gab es ja nicht oder man konnte es in Deutschland nicht empfangen, und es durfte aber in so Videoclip-Sendungen wie Formel 1 durfte es nicht gezeigt werden.
Im weil Stern gab es einen riesen Bericht, bestimmt 8 Seiten.
Oder ja, ja, also es war enorm spektakulär, dass ich an einem Nachmittag mit einem Freund, der das Video bekommen hatte, mehr oder weniger illegal, 13 Jahre alt, so. Und er legte das Video ein und dann kam diese Viertelstunde Thriller so habe ich es dann nochmal gesehen und war nicht schockiert, aber naja, es war eben das, was man unter dem Ladentisch nur bekommen konnte und was sagenumwoben damals schon war. Und ich wusste gar nicht genau, wer John Landis ist. Da hieß es, ja, das ist der Regisseur von Blues Brothers. Später hat dann ja Scorsese, glaube ich, Beat It gedreht. Also
Bad,
ja.
Das Bad-Video ist auch in Ordnung.
Von Thriller.
Also wenn man vom Kostüm mal absieht, aber darüber haben wir, glaube ich, schon in unserer 1987er-Folge gesprochen. Dieses Ghetto-Kostüm, das Michael Jackson sich angezogen hat, um möglichst original nach Bronx auszusehen, was einen totalen gegenteiligen Effekt dann letzten Endes herbeigeführt hat. Auch.
Also es war nicht genau Mean Streets. Ne?
Nee. Das kann man nicht sagen.
Taxi Driver auch nicht.
Landis wurde nochmal von Jackson engagiert für Black or White. Das habe ich auch vergessen. Dass er mit Horror gar nichts mehr zu tun hatte. Ne? Das Morphing-Prinzip, Morphing war am 91 relativ neu als Spezialeffekt. Weißt du, am Ende, als sie die ganzen Gesichter aneinander gleiten und alle singen Black or White doesn't matter. Und das Video ist natürlich auch im Vergleich zu Bad und Thriller total Banane. Da geht es ja nur darum, dass Michael Jackson in verschiedenen Kulissen, also vor dem Kreml im Schnee und dann in der afrikanischen Savanne irgendwie erzählt, ne, oder auf dem auf der Fackel der Freiheitsstatue, das ist halt egal, wie er aussieht. Macaulay Culkin macht noch mit.
Und Marlon Brando auch, oder war das ein anderes Brando, Video? Aber war das nicht auch von der Bad-Platte?
Also nee, da hat Brando.
Oder war das noch später, das möglicherweise später zu Invincible sogar?
Ja, also wenn überhaupt, dann war das zu
Invincible. Irgendwo läuft Brando mit seinem Hut durchs Bild. Und das war einigermaßen sensationell. Die beiden hatten sich angefreundet in Los Angeles. Ja. Also die waren sogar am Ende befreundet. Waren ja beide mehr oder weniger vollkommen isoliert und lebten in ihrer eigenen Welt. Mhm. Aber nun zurück zu American Werewolf in London. Das ist eine große Box, übrigens mit einigen Bierdeckeln aus dem, wie heißt es, gerissenen Schaf oder was, in Schottland. Und
was der Griffin dann auch so toll anmerkt, weil er meinte, wieso heißt das irgendwie das Schaf?
Ja, das geschlachtete Schaf.
Ja. Slaughtered Lamb, und man sieht dann letzten Endes dann nur diesen Werwolf-Kopf. Was auch lustig ist, dass Griffin dann das anmerkt, was soll das überhaupt, der Name passt überhaupt nicht.
Ne? Und das Schöne ist eben, die beiden sind ohne Arg. Ne? Sie gehen trotzdem da rein und das Gespräch verstummt. Und das ist genau die Szene in dem Horrorfilm. Die kommen rein und haben sie etwas zu essen? Nein. Haben sie Kakao? Nein.
Es gibt Tee.
Haben sie auch nicht.
Ach, aber
sie haben keinen Tee, aber sie sagt dann, ich kann ihn einen machen.
Ja.
Und die Wirtin ist die Einzige, als sie dann gehen und angefeindet werden, weil jemand beim Dartwerfen, der nie daneben wirft, bei einer Frage daneben geworfen, nämlich bei der Frage, was dieses Zeichen an der Wand bedeutet, wirft er daneben oder so, jetzt habe ich daneben geworfen. Dann merken sie, dass sie nicht erwünscht sind, zahlen müssen sie nicht. Und die Wirtin sagt noch dreimal, ihr könnt sie nicht gehen lassen. Ihr könnt sie doch nicht gehen lassen.
Aber weißt du, mir gefällt das, weil diese, wie wir vorhin besprochen haben, ne, der Wolf will nur sein Revier beschützen und in der Natur leben. Und diese Leute, die in der Kneipe sind, die akzeptieren, dass es jedes Lebewesen seinen Lebensraum hat. Denn am Ende sind sie es ja, die David retten, indem sie den Werwolf erschießen. Und das hätten sie jederzeit machen können. Man kann immer den Werwolf bei Vollmond, wenn man zu zehnt mit Flinten rumsteht, anlocken und anschließend erschießen. Das hätten die jederzeit machen können. Aber sie haben es aber nur aus Notwehr getan, weil er halt einen Menschen getötet hat, einen anderen fast tödlich verletzt. Also sie akzeptieren den Werwolf und wollen ihn gar nicht ausrotten.
Ja.
Sie akzeptieren, dass er dazugehört. Vielleicht ist es sogar ein Freund von ihnen, der sich als Werwolf verwandelt. Man sieht ja dann irgendwie noch so die Leiche eines älteren Menschen da noch rumliegen. Vielleicht war das einer von ihnen. Und die wollten ihn einfach gar nicht töten.
Also natürlich werden die beiden Amerikaner gewarnt, aber die Schotten, die in ihrem Pub sitzen und dann gebannt sind, auch keiner will irgendwas gewusst oder gehört haben. Also sie müssen ja annehmen, dass die beiden erstens nicht auf dem Weg bleiben und dass sie sich nicht vom Vollmond hüten, und so ist es natürlich auch. Sie gehen querfeldein, man weiß nicht wohin, verirren sich, der Nebel zieht auf und dann merken sie, sie sind weit vom Weg abgekommen, hätten sie nicht machen sollen. Ne? Aber es ist ja wie immer, die Leute werden gewarnt, gehen von der Straße weg oder sehen den Weg nicht mehr. Und dann merken sie, da ist ein Fauchen und da ist irgendwas im Gebüsch. Und das springt dann sehr bald auf Griffin Dunn zu. Und gerade dieser erste Angriff ist so furchtbar, weil man denkt, jetzt wurde Griffin Dunn doch immerhin einigermaßen damals noch nicht so bekannter Schauspieler. Aber so einer von beiden wird jetzt nicht mehr sein. Der kehrt dann nur noch zerfleischt mit dieser grässlichen Jahrmarktsmaske noch zurück.
Ja.
Ja, also eine herrliche Box,
absolut, große Empfehlung,
ausgestattet und wie gesagt, Bierdeckel und U-Bahn-Karten von London und so weiter, alles herrlich gemacht.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Danke.